Wir lesen aus 1. Mose, Kapitel 17, die Verse 1 bis 8. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm, und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht, und Gott redete weiter mit ihm und sprach: Siehe, ich habe meinen Bund mit dir, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll sein Name sein, denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Und ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus dir Völker machen, und auch Könige sollen von dir kommen. Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, so dass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Und ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan, zu ewigem Besitz, und will ihr Gott sein. Vater im Himmel, wir können so viel Danke sagen. Ich danke dir von Herzen, Herr, dass du diesen Weg des Bundes mit uns gegangen bist, mit uns Menschen, bis hin zum neuen Bund durch Jesus Christus. Ich danke dir von Herzen für diese lebendige Beziehung, die du uns anbietest. Ich danke dir von Herzen, Herr, für die Beziehung, die du schenkst innerhalb der Gemeinde zwischen uns Brüdern und Schwestern, dass du uns so reich beschenkst mit Freunden, mit unseren Familien. Herr, und du versorgst uns von innen und von außen her. Du gehst Wege mit uns, du willst uns reifen lassen, und du hast immer deine Liebe im Vordergrund. Wir können Danke sagen. Und jetzt wollen wir dich bitten, dass du diesen Abend segnest, dass du unser Herz weit aufmachst, Herr, für dein Reden. Schenk Rainer Wörz, Herr, die Vollmacht, dein Wort jetzt auszulegen, dass es ankommt bei uns, nicht nur im Kopf, sondern auch tief hineinrutscht in uns. Hab Dank für alles. Amen.
Vielleicht haben Sie das auch schon mal mitbekommen, dass eine sogenannte Versorgungsehe geschlossen wird. Gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also einmal habe ich gehört, und das ist vielleicht gar nicht mal falsch, dass ein alter Bruder eine Frau, die sich dann um ihn kümmert, nach dem Heimgang seiner Frau geheiratet hat. Aber das ist in dem Sinn jetzt nicht mehr eine volle Ehe, sondern da ist jemand, der für ihn noch sorgt, weil er nicht zurechtkommt. Aber es gibt auch im Beamtenrecht eine sogenannte Versorgungsehe. Das ist dann, ich mache es mal gleich in der Negativvariante, wenn ein wesentlich älterer Mann vielleicht von einer jungen Fachkraft gepflegt wird und jetzt will er ihr irgendwie noch was Gutes zukommen lassen, kurz vor seinem Ableben, und er heiratet sie. Und das früher jedenfalls war das beim Versorgungsrecht dann so, dass sie dann einen lebenslangen Anspruch hatte auf Versorgung, auf Pensionszahlung, wenn sie kein eigenes Einkommen hatte oder wenn sie nicht wieder geheiratet hat. Na gut, da hat man dann später ein bisschen einen Riegel vorgeschoben, hat gesagt, die Ehe muss mindestens 2 oder 3 Jahre bestehen, damit das funktioniert, weil da viel Missbrauch getrieben wurde. Aber Sie merken schon, versorgt zu sein, das ist ein wichtiger Gedanke. Nicht zuletzt haben auch Versicherungen und Lottogesellschaften Werben damit, ausgesorgt zu haben. Ja, schon das Wort spricht ja Bände, obwohl ich heute von einem sehr erfolgreichen Musiker gelesen habe: Was nütze mein ganzes Geld, ich bin einsam. Ja, also der hat ausgesorgt im landläufigen Sinn, aber doch irgendwo kein erfüllendes Leben. Aber dieser Gedanke, sich materiell versorgt zu wissen, das ist doch reizvoll für viele. Und der Text, mit dem wir uns heute Abend beschäftigen, der hat es auch mit einem Gott zu tun, der versorgt. Er stellt sich nämlich vor als der El Shaddai, meist übersetzt Gott der Allmächtige. Aber wie das zusammenhängt, das will ich Ihnen dann später zeigen. Ich habe mir für dieses Quartal bei meinen Bibelstunden eben 3 Einheiten vorgenommen, die Namen Gottes. Und jeder, der die Bibel ein bisschen kennt, weiß, dass in der Bibel die Namen alles andere als Schall und Rauch sind. Das Gegenstück im KZ waren die Menschen nur Nummern, namenslos. Der Name, das ist Ausdruck der Person, das ist Ausdruck auch der Würde eines Menschen. Der und die da, das ist eigentlich respektlos. Oder wenn jemand nach Jahren in einer Firma, vielleicht weil er eine höhere Stellung hat, nicht mal den Namen seiner Putzfrau weiß oder seiner einfachen Mitarbeiter, das ist traurig. Gott kennt die Seinen mit Namen. Er gibt Namen. Er hat aber auch Namen. Und die Namen sind nicht Schall und Rauch, sondern die Namen zeigen etwas, offenbaren etwas von seinem Innern, von seinem Wesen. Der häufigste Gottesname im Tanach, im Alten Bund, ist das Tetragrammaton. J-H-W-H, Tetragrammaton, 4-Buchstaben-Name, von dem wir nicht mehr genau wissen, wie es ausgesprochen wird. Yahweh, die alte Elberfelder hat Jehova noch anders vokalisiert. Es kommt immer das J-H-W-H. Achso, ich habe es so rumgemacht, weil im Hebräischen geht es in die andere Richtung. Ja? J-H-W-H, und da können Sie Yahweh, Jehova, wir wissen es nicht. Zur Zeit des Herodianischen Tempels wurde dieser heilige Gottesname, der über 6800 Mal im Alten Testament für Gott verwendet wird, nur noch einmal im Jahr am allerheiligsten Tag vom allerheiligsten Menschen im allerheiligsten ausgesprochen an Yom Kippur. Sonst nicht mehr. Also wie man den ausspricht, ist verloren gegangen, aber es ist die Bezeichnung schlechthin. Sie werden aber einen frommen Juden nie diesen Gottesnamen sagen hören. Wenn Sie in jüdische Texte schauen, dann wird immer, wenn Gott auftaucht, aus Respekt und Ehrfurcht sowieso nicht der heilige Name verwendet, sondern dann wird oft, damit man nicht einfach so drüber lesen kann, G-TT, also für Gott, damit man auch die Bezeichnung Gottes nicht einfach so liest und weiterliest. Und es ist auch Praxis bei manchen frommen Juden, dass sie hinter jedem Namen Gottes, unter jedem Aussprechen von Gott, von der Bezeichnung Gottes, Gott ist eine Bezeichnung, oder Namen Gottes immer noch dazu sagen, geheiligt sei dein Name oder sonst irgendwie. Auch im jüdischen Gebet, wenn sie in Israel sind oder in der Synagoge, gelobt seist du ewiger unser Gott, König der Welt. Anders wird ein frommer Jude kaum sein Gebet beginnen. Er preist ihn, Melech HaOlam, König der Welt. Und interessanterweise hat Jesus diese Praxis zumindest in dem, was wir Vater Unser nennen, auch übernommen. Vater Unser im Himmel, und jetzt geht es nicht einfach weiter, sondern nach Gott kommt, geheiligt werde dein Name. Wird nicht einfach so gesagt. Es ist nicht Hans, es ist nicht Fritz, es ist nicht Marie, es ist nicht Luise, es ist Gott. Und die Heiligkeit Gottes und die Sonderstellung Gottes und das Außergewöhnliche Gottes kommt zum Ausdruck, dass man diesen Namen nie missbräuchlich aufspricht und nie einfach nur floskelhaft oder gar, was gang und gäbe geworden ist, leider im christlichen Abendland, zu irgendwelchen Ausrufen, die ich jetzt nicht wiederholen will. Ich habe schon manchen gesagt, bitte lass das doch in meiner Gegenwart. Und dann sagen die, was? Sag ich, ja, du sagst ständig Gottes Namen und ach, ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist so übergegangen, ja, so übergegangen. Also, Yahweh. Bei der nächsten Bibelstunde, die ich halten werde über dieses Thema, soll es um diesen Yahweh-Namen gehen. Denn das ist auch der Gegenstand der Dornbusch-Offenbarung bei Mose mit dem bekannten Ich bin, der ich bin, der Ewige, der Unwandelbare, der Seiende. Oft wird Gott auch genannt, noch ein zweiter hebräischer Begriff, dann war es das aber schon, Elohim, Elohim. Vielleicht haben Sie schon mal gehört, dass man in der kritischen Theologie vom Elohisten spricht und vom Jahwisten. Also 1. Mose 1, die behaupten ja, diese Schöpfungsberichte widersprechen sich und so weiter und haben unterschiedliche Überlieferungslinien. Im 1. Mose 1, da kommt ja immer nur Elohim, immer nur Gott. Und Gott sprach und es wurde. Im Anfang schuf Elohim. Gott sprach, Elohim sprach. Das ist 1. Mose 1, Genesis. 1. Mose 2 taucht dann plötzlich Jahwe auf, oft auch zusammen Jahwe Elohim. Das sind aber keine Widersprüche, sondern das sind Komplementärberichte. Genau genommen ist 1. Mose 2 ein Detailbericht, also herangezoomt in bestimmte Dinge, die in 1. Mose 1 nur summarisch, überblickartig beschrieben werden. Und jetzt, und das ist wichtig, darauf will ich eigentlich hinaus, Elohim ist der Schöpfer. Ist der Erhalter, ist der Gott. Und Jahwe, die eigentliche Heiligkeitsbezeichnung Gottes, ist der Gott der Beziehung, der Gott, der Beziehung aufnimmt, der Gott, der Bündnisse schließt, der Gott, der auf Menschen zugeht. Also überall, wo Jahwe kommt, der Ewige, ist es ein Gott, der zugewandt ist, ein Gott, der Beziehung will, ein Gott, der Vertrag ist jetzt ein schräges Wort, aber Sie wissen, was ich damit sammle, der ein Verhältnis hat mit jemand. Elohim ist der Schöpfer. Elohim wird, die Einzahl El wird immer wieder verknüpft mit irgendwelchen einzelnen, nicht irgendwelchen, aber sondern besonderen einzelnen Aussagen. El Olam ist der ewige Gott, El Elyon, der höchste Gott, und bekannt ist uns auch Immanuel, Gott ist mit uns. Da steckt immer dieses El, die Einzahl von Elohim drin. El, Immanuel, Gott ist mit uns. Und da kommt auch unser El Shaddai. El ist also die Einzahl von Elohim. Eigentlich müsste man Elohim übersetzen mit Mehrzahl Götter. Ja, Majestätis Pluralis, wir lassen das jetzt mal. Die Übersetzung mit Gott ist doch richtig inhaltlich gesehen. Ja. Es geht jetzt um den El Shaddai. Also bei Jahwe ist es ein Gott, der Bündnisse schließt. Nach der jüdischen Auslegung gibt es 5 Bundesschlüsse und man sieht in der ganzen Bibel, Gott hat immer die Bewegung auf den Menschen zu. Es wäre schade, wenn es in ihrem Leben so wäre, dass sie sagen, weißt du was, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben, der kann mir den Buckel runterrutschen. Das sollte beim Christen grundsätzlich nicht sein. Es gibt zwar Menschen, von denen man sich aus irgendwelchen Gründen zeitweise oder auch über einen längeren Zeitraum fernhält. Nicht jede Gemeinschaft ist gut. Nicht jeder Kontakt ist gut, aber dass wir grundsätzlich einen Menschen von Herzen ablehnen, das sollte nicht sein. Das ist nicht in der Liebe. Der Herr macht es nicht. Schauen Sie mal die Bibel durch. Der hätte ja jeden Grund zu sagen, also ohne mich. Ohne mich. Könnt ihr alles haben, könnt ihr alles machen, aber ohne mich. Aber Gott ist immer wieder der Gott, der die Bewegung auf den Menschen zu hat. Der Gott, der nachgeht. Der Gott, der sucht. Der Gott, der den Sünder auch nicht letztendlich fallen lässt. Und so ist es Ausdruck, dass er Bündnisse schließt. Hätte er ja gar nicht nötig. Wissen Sie, was der Unterschied zwischen dem Gott der Bibel, dem einzig wahren Gott und einem Despoten ist? Ein Despot ist unberechenbar. Heute so, morgen so. Mal sehen, wie er heute aufgestanden ist. Caligula 37 bis 41, Kaiser, dann kam Claudius 54 bis 68. Caligula galt als verrückt, Stiefelchen heißt eigentlich Caligula, weil er als Kind in den rheinischen Truppen in so einen Soldatenstiefel gestellt wurde, Stiefelchen. Und Stiefelchen war gar nicht so harmlos. Stiefelchen, wie gesagt, galt als verrückt und der hat eben mal, wird zum Beispiel von Sueton und anderen überliefert, gesagt, plötzlich lacht am Bankett laut los. Alle sagen sie, Prinzeps, was ist los? Ja, er musste gerade daran denken, wenn er jetzt sagen würde, haut dem Konsul und dem Senator den Kopf ab, dass das dann augenblicklich geschehen würde. Na, die fanden das nicht so lustig, die zwei links und rechts, weil solche Sachen hat er gebracht. Man wusste nie, wo man dran ist. Da war wirklich, wenn er nicht verrückt war, dann war er einfach nur grausam. Ja, ganz schrecklich. Gott könnte so sein. Er ist allmächtig. Er könnte so sein. Bei Allah weiß man nicht. Allah heißt zwar nur Gott, aber Sie wissen, was ich mit Allah jetzt meine. Bei Allah weiß man nicht. wie es sein wird. Da gibt es keine Verbindlichkeit, keine Zusagen. Aber der Gott der Bibel hat sich gebunden. Der Gott der Bibel ist derselbe. Gestern, heute und morgen. Wir wissen, wie wir dran sind. Er hat sein Herz geoffenbart. Er hat sich selbst gebunden. Er konnte tun und lassen, was er will, aber er hat sich selbst gebunden an das, was er geoffenbart hat. Er hält sich an sein eigenes göttliches Recht. Und wenn Sünde vergeben ist, dann ist sie vergeben. Ja? Und all diese Dinge. Und darauf können wir bauen. Auf ihn ist Verlass. Und in dieser Verlässlichkeit, in dieser Treue, in dieser Zuwendung hatten im Judentum, werden da 5 Bündnisse unterschieden. Der Bund mit Noah, Bundeszeichen, Regenbogen. Sie brauchen nicht nur von der Jesuswoche etwas rechts vom Bartspiegel, sondern Sie müssen auch mal wieder zum Fenster rausblicken. Wenn Sie den Regenbogen sehen, immer Gott danken für den Bund mit allem Fleisch, den er geschlossen hat. Lesen Sie mal nach 1. Mose 9, was Gott versprochen hat, was nicht aufhören wird. Ja, ein Bund mit allem Fleisch, da sind die Tiere mit drin. Dann haben wir den Bund mit Abraham, Bundeszeichen der Beschneidung, 1. Mose 17. Dann den vielleicht vielfach bekanntesten Bund, den Sinai-Bund, den Gesetzesbund, Bundeszeichen, Gesetzestafeln und der Schabbat, der ist Israel gegeben, nicht der Gemeinde. Dann haben wir einen wenig bekannten Bund mit dem König Josia. Die haben ja das Gesetzesbuch wiedergefunden, da wurde was erneuert, eine Reformation, kann man sagen, im alten Bund. Und dann der sehr bekannte, verheißene neue Bund bei Jeremia, der in Christus ja dann seine Erfüllung gefunden hat. Manche sagen, es gibt noch einen Adamsbund, aber es ist jetzt nicht so wichtig, wie viel wir jetzt genau sehen. Immer will Gott Beziehung, immer will Gott etwas klären, regeln, verheißen, zusprechen. Denken Sie immer dran, das Gegenstück, wer sagt, Gott sagt, mit dir will ich nichts zu tun haben. Was sollte man machen? Wenn Gott so wäre, was sollten wir machen? Der kalt mit den Achseln zuckt, wenn du leidest und zu ihm schreist. Der nicht hinschaut, wenn du im Dreck liegst. Den deinem Sterben egal ist. So ist Gott nicht. Gott ist zugewandt. Gott hat Augen. Gott hat Ohren. Gott hat Empathie. Gott hat ein Herz. Er ist der Urgrund allen Seins. Das, was bei uns natürlicherseits noch mehr oder weniger schwach ausgeprägt ist, im Geist des Menschen hoffentlich da ist, das ist Gott, Liebe. Und Liebe ist zugewandt. Liebe sucht den anderen. Liebe will nicht für sich bleiben. Unser Offenbarungsname El Shaddai kommt in einem Bibelabschnitt, das nennt man im Hebräischen Parasha, diese Leseabschnitte, da geht es um den Auszug aus Ur in Chaldäa. Haben Sie gewusst, dass Abraham ursprünglich ein Götzendiener war? Und zwar nicht mal eben ein paar Monate, sondern 75 Jahre, bevor ihn der Ruf Gottes erreicht. Und der Ruf Gottes heißt, mach so weiter wie bisher, ich wollte nur sagen, mich gibt's. Ja, so interpretieren viele Christen ihren Ruf zum Glauben. Mach ruhig so weiter wie bisher, ich wollte nur sagen, mich gibt's. Nein, der Abschnitt heißt, nach den ersten Worten, Lech Lecha. Geh du für dich allein. Wer nicht bereit ist, aus dem Alten rauszugehen, kann nicht ins Neue eingehen. Ist logisch. Wenn Sie umziehen und wollen nicht Ihr Haus, Ihr altes Haus, Ihre alte Wohnung verlassen, dann kommen Sie auch nicht in die neue. Sehr einfach, ja? Sehr einfach. Geh du für dich allein. Yahweh, der Ewige, sprach zu Abraham, immerhin schon 74 Jahre alt. Der Bibel steht 75, die Bibel zählt ein bisschen anders. Wir zählen die vollendeten Jahre, die Bibel zählt die angebrochenen Jahre schon mit. Also im 74. war er schon 75, ja? Egal, denken Sie heute Nacht nochmal drüber nach. Und Yahweh sprach zu Abraham, gehe aus, Lech Lecha, gehe aus, geh für dich aus dem Lande und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus. Aus bestimmten Verhältnissen muss man raus. Wenn Sie mehr sehen und wissen wie die Menschen, die nicht glauben, dann können Sie nicht mehr leben wie die Menschen, die nicht glauben. Das ist kein überhebliches Rausgehen, ach, mit euch und so, sondern ein leidendes, ein schmerzvolles, mit dem Versuch, die anderen auch herauszuleben. Das ist etwas ganz anderes. Aber einfach nur noch so mitmischen wie ein Unwissender, das verleugnet ja den Herausruf. In dem Moment, wo Gott uns anspricht, sind wir nicht mehr wie alle Menschen. In dem Moment stehen wir in der Verantwortung. 10 stehen da, einer kriegt einen Anruf, geh mal schnell da vorne in ein Straßeneck. Da ist ein Kind, das droht aus dem Fenster zu fallen, 3 Jahre alt, spielt oben im 2. Stock am Fenster Sims da rum. Da können Sie nicht sagen, jetzt bin ich wie die 9 anderen, soll doch ein anderer gehen. Sie sind in der Verantwortung. Und wenn Gott ruft, dann bin ich in der Verantwortung. Ich kann nicht sagen, ja, aber die anderen 9. Schön, wenn einer mitgeht, aber ich laufe so schnell ich kann. Gell? Also das ist eigentlich denkt notwendigerweise, wenn ich einen höheren Horizont habe durch die Gnade des Herrn, dann muss ich auch diesem Horizont entsprechend leben. Und dann kommt eine wunderbare Verheißung. Er soll in das Land gehen, das Gott ihm zeigen wird. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen und will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Das ist immer das Grundmuster der Berufung und der Auserwählung Gottes. Gesegnet, um ein Segen zu sein. Immer. Sie sind nicht für sich gläubig geworden, sondern für die anderen, die drumherum sind. Du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und da merken wir, wo das Ziel Gottes hingeht, alle Geschlechter der Erde. Und der Segen Abrahams läuft auf 1000 Geschlechter. Jetzt gehen Sie mal 1000 Geschlechter, wenn Sie 40 Jahre sind, sind Sie 40.000 Jahre pro Geschlecht, wie lange der Segen Abrahams läuft. Es ist übrigens natürlich bis heute eine Sache so, ich weiß nicht, ob Sie mitgekriegt haben, dass das iranische Terrorregime wieder Tod und Fluch und Verderben über den großen Satan und den kleinen Satan ausgestoßen hat. Der große Satan ist die USA und der kleine Satan ist Israel. Glauben Sie nicht, und ich will damit nicht sagen, denn Gott liebt das persische Volk genauso wie er das, verstehen Sie, das meine ich nicht, aber die Menschen, die in diesem Hass und unter diesem falschen Geist gegen Israel opponieren, die legen die Hand an Gottes Augapfel. Und die fluchen dem Samen Abrahams. Das ist nicht so einfach. Johannes Gerloff, der ja Anfang März bei uns sein wird, weist immer darauf hin, das persische Volk ist von der persischen Führung, also iranischen Führung, zu unterscheiden. Gerade heute habe ich von einem persischen Juden etwas gelesen, dessen Familie zum Teil noch im Iran ist. Die sind heute, lieber heute als morgen, froh, wenn die weg sind, die ganzen Ayatollahs. Und die Revolutionsgarden, die die ganze Wirtschaft im Würgegriff haben und korrupt sind und die Gelder ins Ausland schaffen. Das Volk muss unterschieden werden von der Führung. Wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Es kann allerdings Jahre und Jahrzehnte dauern, aber denken Sie an den Gröfatz. Wissen Sie, wer der Gröfatz war? Größte Feldherr aller Zeiten, so hat er sich selber nach dem Frankreich-Feldzug genannt. Und er hat die Truppe, wahrscheinlich ein Berliner hat es erfunden, abgekürzt später, als alles bergab ging. Gröfatz war Adolf Hitler. Es wird der Tag kommen, wo es in meinem Reich keinen Juden mehr gibt. Antwort Gottes, er hatte kein Reich mehr. Also Abraham hat dann im Gehorsam diesen Weg gegangen, das ist ja auch nicht ganz einfach. Ich weiß nicht, wer von uns 74 und älter ist. Tun sich ja viele schwer, schon aus dem eigenen Haus, aus der eigenen Wohnung auszuziehen. Ich verstehe das. Wenn du 50 Jahre schön wo gewohnt hast, dann denkst du, hier kann Gott doch das auch irgendwie noch machen, dass das alles geht und so. Aber lieber rechtzeitig raus, wie rausgetragen werden und dann gar nichts mehr bestimmen können. Also Abraham war bereit, umzuziehen, und zwar in ein fremdes Land. Und damals waren ja die sozialen Sicherungssysteme ganz anders. Die soziale Sicherung, das war die Familie. Es gab weder Rentenversicherung, noch Krankenversicherung, noch Pflegeversicherung, noch Arbeitslosenversicherung. Es gab keine solche Sicherheitsstruktur. Rechtsstaatlichkeit war im Nahen Osten noch nie sonderlich ausgeprägt, es sei denn, man hat eben sich das Recht da kaufen können. Das heißt, die Sippe und die Mächtigkeit der Sippe und des Familienverbandes, die haben einem Menschen Schutz gegeben. Und wenn du diese Sippe verlassen hast, dann war es im gewissen Sinn schutzlos. Dir hat sozusagen der Clan gefehlt. Ich weiß nicht, ob Sie ein bisschen die Berliner Stadtpolitik verfolgen. Ich tue das gern, weil ich regelmäßig in Berlin bin. Da gibt es ja dann deutsche Kinder in bestimmten Vierteln, die sagen, sie sind Polen oder Russen. Warum das? Naja, weil sie inzwischen in der Minderheit sind in bestimmten Ecken, sind so viele Araber und Muslime in ihren Schulen und die haben alle einen Familienclan im Rücken. Und wenn es ernst wird, steht Bruder, Schwester, Onkel, Tante, Opa alle da. Polizei lässt grüßen. Verkehrsunfall und schon stehen 20 von der Familie da und reden auf den armen Polizisten ein. Und das ist in der Schule auch so und die Deutschen haben keine Clans. Und deswegen, also ist jetzt nicht erfunden, ist nicht erfunden, Tatsache. Deswegen, Schüler, die in solchen Diaspora-Situationen sind, Innenstadt, bestimmte Viertel, Hamburg ist nicht anders, alle Innenstädte sind schwierig da, sagen jetzt in Berlin, da weiß ich es konkret, ja, ich bin Pole oder ich bin Russe, warum? Da wird ihnen abgenommen, dass noch eine Familie hinter ihnen steht. Dann sind sie nicht allein, dann sind sie etwas geschützter. Aber im Nahen Osten, in diesen nomadischen Sippengesellschaften, wo Ur war eine Hochkultur, da war die Sippe alles. Und da vermögen Sie noch deutlicher zu sehen, was es für ein Risiko und eigentlich menschlich gesehen eine Dummheit war, in dem Alter mit allem rauszuziehen. Er macht's. Und dann hat er diese wunderbare Verheißung. Und schon im 76. Jahr gebar Sarah Sechslinge. Im 78. Neunlinge. Ohne in vitro und so weiter. Einfach so. Nee, stimmt gar nicht. Die hat gar kein Kind gekriegt. Na, das ist ja witzig. Oder auch nicht. Denn er wurde zwar reich beschenkt, er wurde Multimillionär, mittelständischer Unternehmer, aber die Familie wurde ihm versagt. Der Schutz der Sippe. Und da spielt auch noch eine Rolle, dass Gott seine Verheißung, dein Nachkommenschaft wird sein wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Ufer des Meeres. Und nach 23 Jahren sagt Abraham, antreten, alle meine Kinder antreten. Und er geht raus und will durchzählen. Und er muss nicht zählen, weil er auf null kommt. Das heißt, er kommt auf einen, das ist der Ismael. Aber der zählt nicht. Also der ist Gott genauso lieb wie alle anderen Menschen, ja. Aber er zählt nicht als Sohn der Verheißung. Denn da wollte ja Abraham nachhelfen und hat mit der Hagar auf Empfehlung seiner Frau Sarah ein damals gängiges Verfahren, wenn man keine Nachkommenschaft hatte, Gott nachhelfen wollen. Aber Gott sagt, nee, das ist nicht der Sohn der Verheißung. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, 25 Jahre zu warten. Du wirst Nachkommen haben. Schau mal in den Himmel. Nördliche Hemisphäre, ja gut, bei unserem Verschmutzungsgrad weiß ich nicht, aber sehen Sie vielleicht 3000 Sterne. 3000. Aber kann man trotzdem nicht zählen. Das ist schwierig, das geht nicht. Ja? Nehmen Sie mal einen Sand, wenn Sie das nächste Mal am Meer sind. Also. Und das ganze Land will ich dir zu Besitz geben. Aha. Da waren aber nur götzendienerische kananitische Völker um ihn her. Und wenn es dumm läuft, dann kommen die mal auf die Idee und sagen, weißt du was? Wir holen uns mal eben die Herden dieses alten Mannes da. Also kein Schutz, kein nix. Und genau in diese schwierige, lange Phase, 25 Jahre ohne Sippe, entwurzelt in einem fremden Land, von Götzendienern umgeben, kommt der Herr, die Verheißungen stehen alle noch aus, und sagt, ich bin Gott, der Allmächtige. Wandlen wir angesichts. Das ist also ein tiefer Einschnitt, so wie mit 75 der Einschnitt war, geh aus deines Vaters Haus, geh aus deiner Verwandtschaft, lechleha, gehe für dich, das kriegen viele Gläubige nicht hin bis heute, geh für dich allein, das ist natürlich innerlich gemeint, kann aber äußerlich auch sein, ja? Oft beides, aber muss nicht. Lechleha, dann passiert sozusagen lange Zeit nichts und dann kommt nochmal ein tiefer Einschnitt, als der Mann 99 ist. Ich bin El Shaddai. Und jetzt müssen wir die 24, 25 Jahre sehen, die dazwischen sind. Was war eigentlich die letzten 25 Jahre? Na, ich habe mal überlegt, heute Nachmittag, was war vor 25 Jahren? Da war noch der Dicke aus Oggersheim dran. Kennen Sie den noch? Ich darf das ja sagen, denn wir sind ja Genossen. Na? Der Helmut war dran. Der Helmut Kohl. Manche wissen ja gar nicht, dass jemand anders noch mal Kanzler war wie Angela Merkel. So lange ist die schon dran. Aber der Dicke aus Oggersheim, der war auch so lange dran. 16 Jahre. Der Clinton war noch dran. Nicht die Hillary. Nee, der Mann. Der Mann war noch dran. Deutschland hat gerade den Weltmeistertitel verloren. 90 waren wir noch Weltmeister geworden. 94 wurde es dann jemand anders. Also es waren 90er Jahre. Tiefe Depression in Deutschland. Ganze Euphorie der staatlichen Einheit wieder zwischen Ost und West ist verflogen, Arbeitslosigkeit, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern an die Zeit, ist schon eine Ecke Jahre her, 25 Jahre her. So lang muss Abraham hieß er da noch, warten. Und jetzt kommt der Herr ganz neu in sein Leben. Ich nehme mal an, dass wir keinen 99-Jährigen in unserer Mitte haben, oder? Tue ich jemand Unrecht? Nein. Aber man kann schon mit 50, 60, 70 oder so jung wie mit 80 wirklich Angst kriegen, was auf einen so zukommt. Weiß nicht, wie viel Neujahrsgrüße und Wünsche Sie so die letzten Tage bekommen haben. Ich habe immer versucht, das irgendwie spezieller zu machen. Nicht so diesen Standardgruß, aber irgendwie wurde mein spezieller Gruß dann zum Standardgruß. Aber gut, die wussten ja nichts voneinander, insofern war es dann für jeden immer speziell. Ja, und oftmals stand auch so dabei, na, was wohl kommen wird. Gut, das sagt man jedes Jahr. Aber irgendwo spüren wir, das ist eine Zeit, die Besonderes mit sich bringen könnte. Ob dieses, nächstes oder in 5 Jahren, weiß ich nicht. Aber spüren Sie das? Ich denke immer noch an den Bruder, mit dem ich über den Konferenzplan für eine Konferenz 21 in Israel gesprochen habe. Und dann schreibt er mir zurück, er ist auch Armeeoffizier, 21, mal sehen, was dann sein wird. Hesekiel 38 kommt für uns immer näher. Wissen Sie, was Hesekiel 38 steht? Der große Zug der Feinde Israels von Norden, Gog von Magog. Ob das nun genauso stimmt, Sie können ja mal, ich habe mal vor ein paar Monaten eine Bibelstunde darüber hier gehalten, aber es ist schon interessant, dass die Russen, die Türken, die Iraner, Put, die Libyer, die Jemeniter, alle Völker, die da genannt sind, mischen alle mit. Das ist interessant. Ich sage nicht, dass es so ist. Aber das fand ich dann auch, ja, er sagt zu, aber wer weiß, was 2021, ja, wir wissen es nicht. Menschen machen Pläne, aber die Dinge können anders kommen. Aber man kann sich fürchten. Sie wissen ja den Satz, ich habe ihn schon manchmal gesagt, ein Pessimist ist ein Optimist, der angefangen hat nachzudenken. Ein Pessimist ist ein... Und wenn man denken durch diese Welt geht und die Böppel aufmacht, die Augen aufmacht, auweia, auweia. Heute habe ich einen Artikel bekommen vom ehemaligen französischen Minister Peter, der habe ich, glaube ich, zugeschickt. Ob es stimmt oder nicht, er sieht in wenigen Jahren muslimische Mehrheit hier in Europa. Französischer Innenminister. Okay, wissen wir alles nicht. Da kann noch so viel passieren. Aber es kann einem schon Angst und Bange werden. Was ist eigentlich mit der Rente? Ich persönlich gehe davon aus, bis ich mal in Rente komme. Wenn ich denn überhaupt in Rente komme, ja. Also, was ist Krankheit, Krieg, Einsamkeit, Alter, Pflege? Kann aus vielerlei Gründen furchtsam in die Zukunft rücken. Und jetzt die zwei Altchen auch. Viele Kinder haben sie nicht. Schon gar nicht die Kinder der Verheißung, 99 und 90 Jahre alt. Und jetzt kommt Gott und sagt, ich sage es mit meinen Worten, hab keine Angst, sorge dich nicht, ich bin El Shaddai und ich breite meine Flügel über dir aus und ich habe dich nicht vergessen und ich werde dich nicht versäumen. Auf mich ist Verlass. Nicht auf Schweizer Leben, nicht aufs Aktiendepot, nicht auf den Immobiliengrundbesitz, nicht auf irgendwelche Versprechen von Neffen und nicht auf den Herrn. Und das ist ein Problem bei uns, weil wir in dem Bedürfnis, abgesichert zu sein, in der modernen Zeit viele Absicherungsinstrumente entwickelt haben. Und die sind ja auch sinnvoll. Ehrlich gesagt, ich bin froh, dass ich krankenversichert bin. Sie auch? Ich kenne einen Bruder selbstständig, der hat gesagt, mach mal nicht, wir verlassen uns auf den Herrn. 50 Jahre später hat er gesagt, hätte ich es bloß gemacht. Also Gott hat nichts gegen Absicherung, aber Sie merken doch auch, wie diese nagende Angst Sie dazu verführen will, Ihr Vertrauen nicht mehr allein auf Gott zu setzen, sondern auf die Absicherungsinstrumente, auf das menschlich so sich zurechtgezimmerte, die virtuelle Burg. Abraham hatte das nicht, er war zwar sehr reich, aber er hatte das nicht. Aber der Herr sagt, ich bin der El Shaddai. Ich bin für dich da. El Shaddai kann man verschieden deuten und übersetzen. Zunächst einmal das Bekannteste, und so übersetzt es auch die griechische Übersetzung, die Septuaginta aus dem dritten vorchristlichen Jahrhundert mit Pantokrator, der Allmächtige, der da alles in seiner Hand hat. Das ist schon mal wichtig, wenn man von feindlichen, götzendienerischen Stämmen umgeben ist, ist schon mal wichtig, dass der Mächtigste auf meiner Seite steht. Ja? Ich habe ja einen 5 Jahre älteren Bruder, und wir sind noch eine Zeit lang zusammen in die Schule gegangen. Und ich war damals schon nicht auf den Mund gefallen, um es mal vorsichtig zu sagen. Und das brachte mich manchmal ganz schön in Schwierigkeiten, weil ich auch bei den Älteren nicht unbedingt immer so gut angekommen bin. Ich will es mal so sagen. Ne? Auf dem Schulhof meine ich jetzt. Aber ich hatte ja einen älteren Bruder. Wenn es ganz eng wurde und die mir mal eine Abreibung verpassen wollte, so schnell konnten die gar nicht gucken, wie ich zu meinem 5 Jahre älteren Bruder geflitzt bin, der ist dann breitschultrig, also jedenfalls für uns Knirpse, aufgetaucht, und da war die Sache auch klar. Da ist die Rebellion zusammengebrochen in sich. Ich hatte einen Stärkeren an meiner Seite, Ätschepätsch, aber wie sie haben mich dann doch noch alleine erwischt. Ja gut, verstehen Sie? Gott hat den Stärksten an seiner Seite. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir, ich bin dein Schirm, ich bin dein Schutz. Ich habe alle Macht, mögen diese Mächte der Welt noch so mächtig erscheinen. Man denkt ja, die machen, was sie wollen. Die fahren auch mit uns Schlitten, zum Beispiel im Arbeitsleben. 80% alles Mobbing geht vom Chef aus. Die fahren Schlitten mit mir. Ich bin denen ausgeliefert. Gott kann lange zuschauen, aber er ist da. Er ist da und er hat das Sagen. Und das ist etwas, was er hier diesem alten Mann, also der war noch relativ fit, gell, der hat es ja noch 75 Jahre dann noch länger gemacht, ja, aber diesem alten Mann jetzt von den Jahren her auch zugesprochen hat. Auch in der Vulgata wird vom Omnipotentes geredet, also vom Allmächtigen, vom, der alles vermag. Jetzt ist aber interessant, dass es auch noch eine Deutungsmöglichkeit gibt, Gott, der Allgenügsame, also nicht Gott, der Allmächtige, sondern Gott, der, der genügt. Der, der genügt. Wenn ich dich habe, dann ist gut. Das genügt. Es genügt. Das ist mehr wie alles andere zusammen. Wenn man Gott auf eine Seite der Waagschale legen würde, also geht gar nicht, aber wenn, und alles andere in der Welt, sofort so. Er genügt. Wenn ich ihn nur habe, er genügt. Im Hebräischen hängt der El Shaddai auch mit dem Shaddim, mit den Mutterbrüsten zusammen. Also es klingt für manchen jetzt ein bisschen komisch, ist aber so, man könnte auch übersetzen, sinngemäß, der Gott der Mutterbrüste. Das ist das Bild, die hebräische Sprache ist ja eine Bildsprache, das ist das Bild der vollen Versorgung und der Allgenügsamkeit. Der Säugling, angedockt an die Mama, ist im 7. Himmel. Da gibt es so viele Interaktionen. Das ist nicht nur Nahrungsaufnahme, nicht nur Antioxidantien, nicht nur Vitamine und alles Mögliche, körperliche Wärme, Herzschlag. Das ist auch so viel, was in der Seele und im Geist sich abspielt. Man entdeckt es ja erst so langsam, was zwischen einem Säugling, der unter dem Herzen heranwächst, alles geschieht, wenn er am Herzen liegt. Ja, das ist also ein umfassendes, ganzheitliches Schützen, Geborgensein. Für den Säugling ist die Mama auch allmächtig, verstehen Sie? Also in dem Moment, da kann ihm alles andere, die können glucksen und schreien, wie sie wollen. wenn die Mama kommt und wenn sie angelegt werden, in der Regel jedenfalls, ich habe es nie geschafft, aber in der Regel, es ist der Himmel auf Erden. Und das ist das Sprachbild. Abraham, du hast 1000 Gründe, dich zu fürchten. Du auch, gell, du auch. Hast auch Gründe. Gehören sie zu denen, die nachts mal wach sind und sagen, wie wird das alles werden? Und dann geht die Mühle los und sie wissen nicht, wie sie einschlafen können und die Sorgen sie zerfressen. Ich genüge dir. Gott offenbart sie also Abraham und Sarah als der, der alles im Griff hat, in der Hand hat. Aber auch als der, der versorgt, beschirmt und tragen wird. Er genügt. Wer ihn hat, hat genug. Nicht bekommen wir alles, was wir wollen, aber alles, was wir brauchen. Das ist ja ein Unterschied. Ja, ist ja ein Unterschied. Also unsere Jungs, wir haben noch 2 von unseren 5 sind ja da. Und Geburtstag, Weihnachten und sowas, das ist ja bei meinen Jungs, ich habe schon manchmal gesagt, immer Cebit. Ja, Cebit, kennen Sie, die Technikmesse. Da wird also die ganze neueste Technik erbeten. Ja. Aber nicht alles, was man wünscht, bekommt man. Ist nämlich auch nicht alles gut, stimmt's? Aber was sie brauchen, bekommen sie. Hoffe ich doch. Was sie brauchen, ist ein Unterschied. Wir erkennen die als Kinder Gottes nicht immer. Wir denken auch so viel, das brauche ich. Ja, sagt der himmlische Vater, nee, brauchst du nicht, ist besser ohne. Das kann manchmal wehtun. Aber wir werden es oben verstehen. Aber alles, was wir brauchen, das bekommen wir. Alles, was notwendig ist. Also der Gott, der der Allwächtige ist, der Allgewaltige, er genügt und er ist der vollkommen versorgt. In ihm und mit ihm haben wir alles. Oberrabbiner Josef Hermann Herz übersetzt El Shaddai, der Wohltäter. Ich, der Allmächtige, der starke Gott, der versorgt, ich genüge dir, Abraham. Mach dich nicht verrückt. So seid nun nicht besorgt, so der Feldprediger, der Bergprediger, so seid nun nicht besorgt auf den morgenden Tag, denn der morgende Tag wird für heute für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat sein Übel genug. Seine geistliche Übung, nicht den Kopf in den Sand zu stecken und die Dinge und die Probleme nicht zu sehen, aber zu sagen, der Herr ist da. Er wird mich heute versorgen und auch in den Kommentaren. Und jetzt konzentriere ich mich auf das, was heute vor mir liegt. Das schließt ein planerisches Überlegen und Denken für weiter nicht aus, verstehen Sie? Aber nicht ein Sorgen, was könnte vielleicht und wenn so. Haben Sie auch schon so viel überlegt, was sein könnte, wenn? Und da war es ganz anders. Da war es ganz anders. Bitte, ich will nicht Tagträumerei, nicht Verantwortungsloses nach mir und morgen kann die Welt untergehen und so. Das will ich nicht, aber zu lernen zu sagen, ich stehe in deiner Hand und ich mache mich nicht verrückt mit dem, was alles sein kann und sein könnte. Ich vertraue meinem Gott. Seid um nichts besorgt. Der Herr sagt ja zu uns auch, ich bin dein El Shaddai. Ich bin der, der genügt. Glauben Sie, dass Jesus bei aller Not und Anfechtung, dem wollten ja die finsteren Mächte an den Kragen und die Menschen an den Kragen, und trotzdem hat er manchmal geschlafen. Also du denkst, es gibt's doch nicht. Da war der Sturm, wo die Jünger dachten, jetzt ist aus. Und was macht der Herr? Er schläft im Boot. Ja, auf dem Kissen. Ich hätte mit und ohne Kissen nicht geschlafen. Eine tiefe Geborgenheit in Gott. Er wusste, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Eine in größter, menschlich gesprochen, Not. Die Stürme peitschen um das Boot. Warum wusste Jesus, ihm wird nichts geschehen, was der Vater nicht will und was nicht gut ist? Weil er weiß und wusste, Gott steht hinter mir und liebt mich. Wenn ich dieses Bild habe eines liebenden Vaters, der alles in seiner Hand hat, dann kann ich auch vieles, auch Schweres, auch Schwieriges ertragen und aus seiner Hand nehmen. Wenn ich daran zweifle, dann rutscht mir alles weg. Und nun steht in der Bibel, dass Gott uns liebt, wie er den Sohn liebt. Wir können auch schlafen. Wir können auch schlafen. Und ich habe es en miniature schon erlebt. Sie haben vielleicht schon ganz andere Dinge durchgestanden. Manchmal ist es auch gut, dass Gott uns alles andere wegschlägt. Und es bleibt gar keine menschliche Krücke mehr als allein der Herr. Denn dann lernt man wirklich im Glauben zu gehen und zu stehen. Ich, der Allmächtige, Abraham, mach dich nicht verrückt. Wirf deine Sorgen auf mich, sagt Petrus. Lass sie los. Otto Fosseler hat vor Jahrzehnten hier auf der langen Steinbacher Höhe gesagt, Sorgen sind wie gezogene Handgranaten. Haben Sie mal eine Handgranate geworfen? Ich schon. Ja, bei Bundeswehr. War auch nicht so eine richtig, aber ich glaube, es hätte gereicht. Und da hast du natürlich gezittert, ja, dass dir Schussel natürlich, du ziehst den Stift und plupp, ups. Was macht man mit einer gezogenen Handgranate? Man sollte eigentlich nicht schnell werfen, sonst kann der Gegner sie unter Umständen auch wieder zurückwerfen. Sondern man muss ein bisschen zählen und dann, wenn es gut ist, werfen und das relativ schnell explodiert. Stimmt's? Ach, gucken Sie mich nicht so an, das wissen Sie doch alle. Ja? Wissen Sie doch, Sie werfen doch jeden Tag irgendwelche Handgranaten durch die Gegend. So, und das sagt der Otto Fosseler und das finde ich so schön, das ist mir hängen geblieben jetzt über 30 Jahre. Sorgen sind wie gezogene Handgranaten, weg damit. Weg damit. Die sind gefährlich. Wenn Sie Ihre Sorgen festhalten, sich um sie drehen, also nicht dem Gott, der genügt und der sich um alles kümmert und der sagt, gib deine Sorgen mir. Wenn Sie diese Sorgen nicht wegwerfen, dann merken Sie auch, ist auch eine Energie notwendig. Nicht wegkullern, nicht wegplumpsen lassen, wegwerfen, Ballo, weg, mit Glaubenskraft. Ich sage immer, pack deinen Koffer auf, schmeiß dem Herrn hin und lass liegen. Oder das Bild von dem Akten. Kommen an den Schreibtisch, legen die Akte hin, sagen, so, das ist jetzt deine Sache, Wiedersehen. So reden wir mit Gott nicht, aber von der Sache her meine ich. Ja. Und dann da lassen. Er genügt. Und jetzt nehmen Sie doch mal das, und damit will ich schließen, was Sie am meisten umtreibt zurzeit. Ich weiß es nicht, ist Ihre Krebserkrankung, Einsamkeit, andere Fragen, die Sie beschäftigen, quälen. Und ich sage ihm im Namen Gottes, der Herr sagt heute zu Ihnen, ich bin El Shaddai, ich genüge auch dir und ich sorge für dich und ich kümmere mich um dich. In mir darfst du geborgen sein. Du wirst staunen, wie ich es mache. Auf mich ist Verlass. Amen. Wir wollen beten. Vater, wir danken dir, dass du so bist, wie du bist. Fürsorglich, treu, liebevoll, empathisch, verständlich. Wir dürfen mit allem zu dir kommen. Du verachtest uns nicht, auch in unserer Kleingläubigkeit und in unserem manchmal so angsterfüllten Leben. Wie wir manchmal auch gar nicht rauskommen aus diesem Loch. Danke, dass du immer wieder Anlauf um Anlauf nimmst, um unser Herz frei zu machen in dir. Ja, du bist da, du hältst uns in deiner Hand. Ja, du bist da. Die ganze Welt gehört dir, du bist der König der Welt. Und wir danken dir, dass du uns liebst und dass wir in dir geborgen sein dürfen. Du bist für uns. Nichts kann uns scheiden von deiner Liebe. So wollen wir dich ehren, loben und preisen und deinen Namen rühmen. Amen.